Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fakon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast in der Garderobe der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Das lassen wir jetzt erstmal sacken. Nicht wirklich. Aber in einer Installation im Kulturmuseum in Bern, die heißt die Garderobe der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Und der Anlass ist ja klar, die Fußball-Europameisterschaft, die, während wir jetzt gerade am Sprechen sind, einen Abend alt ist, in Kürze beginnt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, das erste Spiel der Schweizer Nationalmannschaft. Und wir sprechen in dieser Garderobe, ja, in der normalerweise in Deutschland jetzt wahrscheinlich die Schweizer Fußballnationalmannschaft sitzt und sich vorbereitet auf ihr Spiel um 3 Uhr. Und wir wollen mal ein bisschen über Fußball reden. Provokativ gesagt, Fußball, was soll das? Das ist eine der Fragen, die ich meinen Gästen stellen möchte. Und diese Gäste sind Ginny Bermond vom Kultkino in Basel, Milva Stark, Schauspielerin in Bern, und Pedro Lenz, Schriftsteller in Olten. Alle drei fußballaffin. Ich auch dazu, muss ich auch noch sagen. Also wir sind 4 Amateur-Liebhaberinnen und Liebhaber vom Fußball. Aber trotzdem, was ist eure Beziehung, die direkte, zu diesem Fußball, Milva?
Also ich bin ja in Gelsenkirchen-Schalke geboren. Und wenn man da aus dem Geburtskanal rausrutscht, kriegt man quasi direkt so einen Schalke-Schal umgehangen. Und da ist dann auch nichts mehr dran zu rütteln. So, also man ist dann Schalke-Fan mit Geburtsrecht. Und mein Vater hat mich dann auch immer mit zu den Spielen genommen, ins Parkstadion auf Schalke. Und ja, da habe ich den Sport kennengelernt. Wenn man durch Gelsenkirchen gelaufen ist und Rudi Assauer ging durch die Stadt, da hat sich eine Gasse gebildet, so als würde der König durch die Stadt gehen. Das ist, ja, das ist ein Lebensgefühl.
Und wer ist Herr Assauer?
Rudi Assauer war ganz lange Präsident von Schalke.
Mhm. Und ja. Alle kannten den?
Alle kannten den, ja. Ja.
Genie?
Bei mir ist eigentlich die Familientradition nur bei den Frauen zu finden. Also die Männer haben sich nie für Fußball interessiert in meiner Familie. Das war meine Großmutter, meine Mutter und ich haben Länderspiele geschaut. Und okay, meine Mutter, Großmutter wusste nicht wirklich, wer spielt, aber Hopp Schweiz kam immer
egal, ob
zuvorderst. Ob es jetzt Brasilien gegen Argentinien war, war immer Hopp Schweiz. Nee. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, auch Fußball zu schauen, notgedrungen. Wir hatten ja nur einen Fernseher und da musste ich mitschauen. Mhm. Später mit meinem Sohn bin ich dann zum Fußball gekommen mit Clubmannschaften und natürlich dem FC Basel.
Ja, man muss dazu sagen, also ich oute mich jetzt hier. Wir sitzen 2 Reihen voneinander entfernt als Dauerkartenbesitzer beim FC Basel. Ich weiß, genau. Wir sind jetzt gerade in Bern, aber trotzdem. Ja, ich weiß. Es kommt auch mal wieder anders. Pedro?
Ja, ich bin...
Nichts zu eBay. Deine Faszination für Fußball.
Als kleiner Junge haben wir viel Fußball auf der Straße gespielt. Wir waren klassische Asphaltfußballer. Ich durfte damals noch nicht in den Club, weil mein Vater fand, es sei ein Sozialistensport, Fußball. Und dann ging ich zur Leichtathletik, habe aber immer in der Freizeit Fußball gespielt und in Langenthal Fußball geschaut. Ich war ein Fanatiker und bin es noch heute, wenn irgendwo auf der Straße Fußball gespielt wird, egal wie und wo, bleibe ich kurz stehen und schaue zu.
Zuckt dir so im Fuß.
Genau, und dann war ich noch Mitglied der Schweizer Schriftsteller Nationalmannschaft.
Mhm. Auf welcher Position?
Rechts hinten. Immer die Seitenlinie auf und runter.
Mhm. Also nicht Verteidiger, sondern?
Doch, Außenverteidiger. Ah,
Außenverteidiger, okay. Aber was ist denn das Faszinierende am Fußball? Man bleibt da irgendwie kleben. Also sind Kindheitsgeschichten, habt ihr erzählt, aber was ist denn das Faszinierende an diesem Spiel?
Also wenn es gibt ein wahnsinnig gutes Buch über die Kulturgeschichte des Fußballs vom Professor Klaus Zeiringer aus Graz. Und dort beschreibt er eben, dass am Anfang das Spiel, als das Spiel erfunden wurde, gab es ja die Diskussion, ob man den Ball mit den Händen führen darf oder nur mit den Füßen. Und aus dieser Diskussion entstanden dann die 2 Verbände, Fußball und Rugby. Hm. Und die sagten, nur mit den Füßen, die haben Recht behalten. Das ist etwa 1000-mal populärer als Rugby. Und das hat damit zu tun, dass man jemandem, der den Ball am Fuß führt, den Ball gut wegnehmen kann. Beim Rugby, wenn jemand den Ball im Arm führt, muss man ihn umhauen und verprügeln. Und im Fußball kann man einfach... mit dem Fuß kann man den Ball nicht so lange, also gut festhalten mit den Händen. Und deshalb ist der Ball immer frei, theoretisch.
Ja, und ich finde die Emotionen beim Fußball. Also ich habe irgendwann mal die Tonaufnahme vom Wunder von Bern gehört. Und ich habe wirklich geweint. So, es hat mich also sehr viele Jahre später immer noch mitgenommen. Oder ich habe mit meiner Tochter letztens nochmal das Brasilien-Deutschland-Spiel geschaut, wo Deutschland 7-1 gewonnen hat. Und es ist absurd. Also man guckt es nochmal, man weiß, es ist schon passiert. Mhm. Und trotzdem geht man nochmal so in die Emotionen rein.
Mhm. Es ist auch eines, aber es ist eines von Zehntausenden von Spielen, die man sich so anschaut. Und da bleibt dieses eine, oder?
Ja, ja.
Ich denke auch, das ist das Gefühl vom kollektiven Gewinnen. Also man ist gemeinsam in einem Stadion oder vor dem Fernseher und man hat das Gefühl, gewonnen zu haben, obwohl man nichts dazu beigetragen hat. Also das stärkt einen. Man leidet dann auch kollektiv, das kenne ich im Moment sehr gut in Basel. Aber ich glaube, das ist die Emotion, die mich auch fasziniert am Fußball, dass man das zusammentut und die Regeln sind sehr einfach.
Das Leiden gehört dazu. Ich konfrontiere euch jetzt mit ein bisschen paar so populären Weisheiten zum Fußball. Leiden gehört mit dazu. Das wissen jetzt die Leute, die eBay toll finden, nicht mehr so genau, wie das geht. Wer in Basel dafür schon? Stimmt das? Gehört das dazu?
Ja, unbedingt. Ich meine, die Emotionen beim Leiden sind noch viel tiefer. Wenn wir jetzt gerade gehört haben, dass man manche Spiele nie vergisst, man vergisst auch große Niederlagen nicht. Und wenn ich einen großen Final schaue, ein Endspiel, Champions League oder Schweizer Cup oder so, und dann die Leute am Boden weinen, die verloren haben, das ist auch sehr berührend und auch sehr emotional. Das Jubeln geht mir manchmal ein bisschen auf die Nerven, weil es immer gleichförmig ist. Aber das kollektive Jubeln, aber das kollektive Leiden ist interessant.
Ja. Aber ist das nicht übertrieben?
Ja, natürlich. Aber wir haben ja, ich meine, wir Schweizer Fans der Schweizer Fußballnationalmannschaft und Fans der Berner Young Boys, wir haben viel, viel mehr verloren als gewonnen früher und gelitten. Jetzt haben wir ein bisschen Oberwasser und genießen es dafür umso mehr.
Ja, wir mögen euch das durchaus auch gönnen, muss ich sagen. Eben, das Leiden hatten wir, aber irgendwie, es gibt ja auch immer diesen anderen Spruch, als Lebensschule. Fußball ist Lebensschule.
Ja, das finde ich stimmt sehr, weil Mannschaftssport, glaube ich, einfach eine ganz wichtige Erfahrung ist, wenn man jung ist. Ich wollte wahnsinnig gerne in den Fußballverein, ich durfte nicht. Meine Mutter hat gesagt, dann treten sie dir deine schönen Beine kaputt. Ich hätte das sehr gerne erlebt. Meine Tochter geht jetzt in den Fußballverein. Mhm. Und ich glaube, das ist gut, dieses Gemeinschaftsgefühl kennenzulernen, Freundschaften dort zu schließen, Gemeinsames zu erreichen, das ist toll.
Lebensschule?
Ja, ich bin da unschlüssig. Ich denke, man lernt auch eben Niederlagen einstecken, damit umzugehen, ist gar nicht so einfach. Und das ist ja wie beim Spielen bei Kindern. Die können einen Tobsuchtsanfall bekommen. Und ich staune immer wieder, man ist während 90 Minuten da einfach mit dabei. Und dann verliert man zum Beispiel, geht diszipliniert nach Hause und steckt es weg. Mhm. Und das ist schon ein wenig Lebensschule für mich.
Ich würde es auch sagen, etwas ganz Interessantes ist ja, wenn man selber spielt, das geht mir so, dann habe ich wieder das Herz des Zehnjährigen. Sobald ich kurze Hosen trage, einen Ball und Rasen, habe ich das Herz des Zehnjährigen. Ich habe auch die Erinnerungen an dieses Kindergefühl. Also es hat etwas sehr Spielerisches. Und mein Sohn, der 6 ist, ist im Fußballclub und der lernt jetzt gerade diese Dinge. Wie geht man mit Niederlagen um? Wie verhält man sich auch fair im Sieg? Wie geht man damit um, dass in der Mannschaft Väter aus 5 Nationalitäten reinschreien? Es ist wirklich eine Lebensschule in ganz vielen verschiedenen Hinsichten.
Mhm. Auf die Nationen möchte ich gerne nachher zurückkommen, aber ich habe mal irgendwo gelesen, das Interessante daran ist auch, dass den Kindern zum ersten Mal außerhalb der Familie jemand begegnet, der ihnen sagt, was sie tun müssen. Ein Schiedsrichter zum Beispiel oder ein Trainer. Und da wird man ja recht rumgeschasst. Das wird man in der Familie ja meistens nicht so. Also als Teil der Lebensschule. Oder?
Ist doch interessant. Mein Sohn hat einen Trainer, jeder Kindergärtnerin würde durchdrehen. Oder er sagt so Dinge wie, wenn jetzt noch einer muckt, macht er 10 Liegestützen. Und dann frage ich den Kleinen, wenn wir nach Hause fahren, du, wie war der Trainer für dich? Und dann sagt er, ist super, das ist wirklich super.
Also meine Tochter hat auch bemängelt, dass sie nicht hart genug trainieren würden.
Ist erstaunlich, dass man dort Sachen hinnimmt, die man zu Hause wahrscheinlich nicht würde.
Ja.
Noch ein paar von diesen netten Klischees. Eine positive Art der Zeitverschwendung, Fußball?
Das denke ich schon. Es ist ein wunderbares Ventil, auch gegenüber der Arbeit, wenn man gestresst ist. Man kann einfach die Sau rauslassen, für 90 Minuten nochmals, und mal alle Konventionen einfach über den Haufen werfen. Also ich finde es schon ein Lebenselixier manchmal, dass man sich nicht zusammenreißen muss. Man darf auch mal etwas unkorrekt sein. Das genieße ich. mal einfach eben die Sau rauslassen.
Was mir daran gefällt, damit ich auch mal was gesagt habe dazu, einfach da zu sitzen und nichts denken zu müssen. Dass man einfach irgendwie für diese 1,5 Stunden gilt was ganz anderes. Man muss nicht nachdenken, man kann gucken.
Ich denke sehr viel nach beim Schauen. Ja, warum läuft er schon zum dritten Mal in den leeren Raum und merkt nicht, dass er abseits steht? Ist er nicht gut eingestellt worden, der Junge da? Oder so? Solche Gedanken habe ich ständig.
Ja, ich weiß schon, man kann es verschieden auffassen. Also Fußball ist auf der einen Seite einfach genug, dass ihn ganz viele Leute begreifen. Und auf der anderen Seite kann man sich auch ganz viele Gedanken dazu machen. Das kann man schon, oder?
Es gibt ja diese Philosophen, die berühmten Trainer, der Katalane, dessen Name mir nicht einfallen will, das ist ein großer Philosoph. Oder alle nennen ihn den Philosophen. Der redet über Fußball, als würde er über Philosophie reden, und verdient einfach viel mehr als jeder Philosoph. Der Katalane von Manchester.
Ich weiß schon. Und du erwähnst den Katalanen nicht, weil er eben Katalane ist.
Ich erwähne seinen Namen nicht, weil ich ihn vergessen habe.
Das ist der von Manchester City, um den Leuten auf die Spur zu helfen. Sag mal schon, wie weit reicht denn eure Leidenschaft? Es gibt ja Leute, die lesen dann noch irgendwie Fachzeitschriften, die lernen Statistiken auswendig, die wissen über mindestens 3 Länder, die aktuelle Reihenfolge der Mannschaften können sie auswendig, kennen Statistiken zu den Stürmern, Spielern, allen.
Nein, so weit reicht meine Leidenschaft nicht. Ich muss sagen, bei mir sind es vor allem die Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, die mich interessieren und die ich verfolge. Und meine Investitionen waren 10 Franken fürs Tippspiel. Und da erkundige ich mich jetzt natürlich auch ein bisschen, dass ich weiß, wie ich setzen muss.
Ja, was ist denn mit Schalke?
das ist, muss ich leider sagen, seit ich nicht mehr dort lebe, ist das schon ein bisschen weggegangen. Mhm. Also, ja, es hat schon was mit der Heimat zu tun, einfach.
Gut. Wie weit reicht denn eure Leidenschaft? So Statistiken und so weiter, Fachzeitschriften, dann morgen bei der Tageszeitung zuerst mal die Sportseite aufmachen.
Nee, so weit geht es bei mir auch nicht, obwohl einfach, es ist eine Momentaufnahme. Also wenn jetzt ein Länderspiel anfängt, wie jetzt zum Beispiel seit gestern, dann bin ich für eine kurze Zeit eine Expertin, und 3 Monate später weiß ich nicht mal mehr, wer gewonnen hat. Also irgendwie wird das nicht gespeichert in meinem Gedächtnis. Es ist eine Momentaufnahme, eine Emotion. Und das ist gut, dann weiß ich genau die Statistiken, wer gewonnen hat, alle Namen der Spieler, und dann ist es wieder weg, weil es nicht so wichtig ist.
Petro, ich kann mich erinnern an eine Diskussion, die wir hatten, wo du gesagt hast, du hättest das ganze Fußballbildli-Heft von 1974, könntest du jetzt noch auswendig.
Das kann ich besser als das heutige, weil ich 1974 noch nicht so viele Dinge speichern musste. Und ich erzähle meinen Kindern manchmal von Cruyff und wie der gelaufen ist und die Rhythmuswechsel, die er gemacht hat, und all dies kann man ja jetzt sogar im YouTube nachschauen, aber ich schaue es nicht nach, weil in der Erinnerung war es noch besser. Und wenn ich meinen Kindern erkläre, wer Cruyff ist, dann verstehen sie auch etwas von Kunst, von Musik, von Literatur, weil Cruyff zum Beispiel nur, ich sage jetzt Johann Cruyff, der hatte diese Rhythmuswechsel, das Definieren eines Rhythmus, das ist ja das, was wir in der Kunst immer wieder brauchen, im Theater, in der Literatur, in der Musik, Rhythmus und Pause. Und die ganz grossen Fußballer können das zeigen, und ein Spieler kann das ganze Spiel langsam oder schnell machen. Das ist für mich alles. Also ich bin ein Fanatiker von A bis Z. Ich gehe den FC Olten in der 2. Liga regional schauen und die Young Boys. Und wenn mir einer sagt, komm nach Aarau zum Match, dann gehe ich. Und dann die ganze Champions League-Geschichte und all das.
Johann Cruyff, auch die Erfindung des Raumes, auch ganz wichtig. Aber das machen wir jetzt im Podcast nicht, weil man müsste so mit einer Tafel und das aufzeichnen.
Genau.
Aber trotzdem ganz interessant, weil das war auch eine von diesen ganz großen Figuren aus der Vergangenheit, die quasi so Popstar-Status hatten.
Ja, Georgie Best, Cruyff, das waren Popstars, richtige Popstars.
Sind wir zu alt heute oder gibt es die noch? Diese Popstars, also sind sie allzu fest ein bisschen so in den Schema gepresst?
Ich denke, die gibt es schon noch. Also Messi und Co. Da gibt es ja viele Namen. Ich denke, der Kultstatus ist nicht kleiner geworden, oder?
Mm. Das stimmt. Natürlich dadurch, dass das Spiel so professionell ist und so viel Geld drin ist, ist alles viel geordneter. Mhm. Früher ein Georgie Best war nicht nur berühmt für seine Tore, sondern auch für seine Trinkeskapaden. Das wäre heute nicht mehr vorstellbar.
Und Käuf hat noch eins geraucht in der Pause vom Länderspiel.
Genau, er ist leider dann auch an Lungenkrebs gestorben.
Mhm. Aber trotzdem, habt ihr nicht manchmal das Gefühl, also mein Beispiel ist jetzt aus der Nachbereitung von den Fußballspielen. Man schnappt sich irgendeinen linken Flügel oder den rechten Verteidiger und sagt ihm, wie war dein Spiel heute? Und dann irgendwann mal vergehen 3 Sekunden und dann sagt er, es war wichtig, dass wir als Mannschaft funktioniert haben. Ist doch alles ziemlich irgendwie wie eine Norm. Es ist normiert. Man hört immer die gleichen Sätze.
Das ist das Problem des heutigen Professionalismus, dass die alle Presseberater haben, die ihnen sagen, erzähl nichts, was dich schädigen könnte. Oder früher hat einer gesagt, der Trainer hat keine Ahnung, dass er mich erst in den letzten 20 Minuten bringt, dann gab es einen Skandal. Und heute sind die so schlau, dass sie dann sagen, ich bin auch in den letzten 20 Minuten noch wichtig, Hauptsache die Mannschaft. Und ihren Ärger darüber, dass sie nicht spielen kommt, und dann schlucken sie runter. Das ist halt in den obersten Etagen des Fußballs ist das so. Aber weiter unten passiert das immer noch, dass einer über den Trainer flucht.
Und leider gibt es auch die Tatsache, dass viele Fußballer nicht so redegewandt sind. Und ich denke mir, das ist gut, haben sie so einen fixfertigen Satz. Und wir möchten nicht immer weiterhören, was sie sagen wollen.
Außer der Philosoph natürlich. Außer der Philosoph.
Ja, aber der hat doch ein paar nette Sachen gesagt. Also ich weiß nicht, ich möchte ihn nicht verteidigen, aber trotzdem. Ja eben, wir haben es schon angesprochen, ein großes Turnier steht ziemlich am Anfang. Gestern Abend war das erste Spiel. Während wir sprechen, fangen wir an, uns darauf vorzubereiten, dass die Schweiz bald ins Turnier eingreift. Es geht um ein Turnier der Nationalmannschaften. Ihr habt jetzt auch viel von der Beziehung eben IB, FCB, Schalke, haben wir schon gehört. Ist das dasselbe Gefühl, wenn ihr Mannschaften von Nationen anschaut, wie wenn ihr Clubmannschaften anschaut?
Für mich ist es ein viel stärkeres Gefühl, ehrlich gesagt. Und ich habe heute bei den Clubmannschaften so das Gefühl, das sind nur noch so zusammengekaufte, also wer hat das meiste Geld, wer kann sich die besten Spieler leisten? Und das ist in der Nationalmannschaft ja schon noch ein bisschen anders. Da muss man schon mit dem arbeiten, was da ist. Und das gefällt mir.
Mit dem arbeiten, was da ist, da kommen wir nachher sicher drauf zurück.
Ja, die haben natürlich, du kannst leicht reden, weil ihr habt 80 Millionen potenzielle Leute. Wir haben viel weniger, ja, aus denen wir eine Mannschaft zusammenstellen müssen. Das stimmt. Aber die Nationalmannschaft, ich persönlich habe halt nicht so ein ausgeprägtes Nationalgefühl, aber natürlich freut es mich auch, wenn die gut sind.
Mhm. Ja. Außer wenn die Katalanen auch dabei sind.
Nein, ich habe kein Problem mit den Katalanen, nur mit dem Philosophen.
Nein, aber also für dich ist es dasselbe, ob du jetzt Clubfußball oder ist dir fast lieber den FC Olten zu sehen?
Also ich glaube, wenn man Fußball schaut, dann muss man sich immer für eine Mannschaft entscheiden. Man kann nicht ein Spiel schauen und sagen, ich bin neutral, das ist nicht lustig.
Am Schluss kann man gewinnen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel in unserer Gruppe Ungarn gegen Schottland schaue, vielleicht extremer Georgien gegen irgendeine andere Mannschaft, die ich nicht kenne. Ich muss mich für eine Mannschaft entscheiden, wenn ich das schaue und sagen, das ist die Mannschaft, die ich emotional unterstütze. Man kann nicht neutral Fußball schauen, sage ich mal. Hm.
Aber ist es dasselbe Gefühl jetzt für dich, eben eine Clubmannschaft sich ausgesucht zu haben, in diesem Fall diese Berner Mannschaft, Gelb-Schwarz, und ob man die Nationalmannschaft anschaut?
Ich glaube schon, man kann. Die Spieler müssen das ja auch können. Hm. Man polt sich einfach neu. Ich meine, da sind ja auch FCB und IB-Spieler in der gleichen Mannschaft, die sich Saures geben, die ganze Saison durch, und dann zusammen in der Nationalmannschaft spielen. Die müssen dann einfach sich wie neu polen und sagen, das ist jetzt das Wappen, für das wir spielen. Und jetzt sind wir Nationalmannschaft und jetzt gehen wir alle füreinander durchs Feuer. Anders geht das nicht. Ich meine, wenn man sagt, die Deutschen 1954, das waren ja auch nicht alle Spieler vom gleichen Verein. Und die haben sich zusammengerauft und das geschafft. Das sind schon, also Nationalmannschaften, die irgendwas erfolgreich machen, das ist schon auch interessant. Und gerade die Schweiz, wo ja die Nationalmannschaft ein bisschen Multikulti ist, wenn man so will, oder? Das ist überhaupt, die Schweiz kann überhaupt Resultate erst vorweisen, seit wir so viele Migrantenkinder also Eingebürgerte haben.
Also auf die Thematik möchte ich gerne noch ein bisschen genauer eingehen. Gini, noch wegen diesem Stichwort.
Ich erlebe mich viel loyaler gegenüber dem Club. Hm. Bei den Länderspielen merke ich schon, da schwanke ich. Einfach aus Nationalitätsgründen. Ich bin halb Französin, halb Schweizerin. Ja, und da kann man pendeln. Man ist nicht so loyal. Es ist einfacher für einen Club zu sein. Da kann man wirklich einfach sich reinsteigern und einfach für den Club fiebern. Und wenn die Schweiz draußen ist, ist dann noch eine andere Sache. Da muss man irgendwie neue Ziele finden.
Und manchmal, wenn die Schweiz noch da ist, ist Frankreich schon draußen. Gibt es auch?
Selten, selten.
Vor 4 Jahren.
Selten genug. Selten genug kommt solches vor, aber eben das Pendeln. Es ist ja interessant, wir sind ja hier 4 Leute am Tisch, von denen alle mit der Schweiz was zu tun haben. Wir leben alle hier und haben gleichzeitig vielleicht irgendwie noch eine andere Nationalität oder haben noch andere Herkunft. Ja, für wen seid ihr jetzt? Milva, wenn jetzt sollte jetzt dieser Fall eintreten.
Wie nächsten Sonntag. Dass Deutschland gegen die Schweiz spielt.
Genau, was passiert dann im Hause Stark?
Also erstmal habe ich mich ja natürlich sehr gefreut, weil ich bin Doppelbürgerin und bin jetzt so für 2 Mannschaften, hochoffiziell auf dem Papier. Aber deshalb denke ich, es kann ja nur gut ausgehen für mich nächsten Sonntag. Aber ich hoffe natürlich, dass Deutschland gewinnt. Es tut mir leid, jetzt mache ich mich unbeliebt.
Nein, Pedro hat ja gesagt, man muss sich für jemanden entscheiden.
Ja, ja.
Aber jetzt vor 4 Jahren, dieses Spiel, das allen geblieben ist, dieses Frankreich-Schweiz, 3-3 Penaltyschießen, Sommer hält den letzten Penalty.
Ja, ich war für die Schweiz, ich gebe es zu. Und das ist die Frage auch an Milva, wieso Deutschland am Schluss? Bei mir ist es umgekehrt, bei mir ist jetzt die Schweiz ganz klar der Favorit. Ich mag auch Underdogs, also von dem her war ich ganz klar eher für die Schweiz. Aber das Spiel ist nicht das Gleiche. Die Emotion ist irgendwie zweigeteilt. Es ist einfacher, irgendwie gegen Deutschland zu spielen. Da fällt es mir viel einfacher, den Feind auf dem Platz zu finden.
Pedro, Spanien, Schweiz?
Ich zuerst Schweiz, weil ich die besser kenne, näher kenne, zum Teil mit Spielen schon geredet habe. Spanien kommt dann an zweiter Stelle.
Mhm. Und wenn sie gegeneinander spielen, kommst du nicht in Konflikt?
Da bin ich eher für die Schweiz. Mhm. Und dann, wenn die Schweiz verliert, tröste ich mich damit, dass ich ja ein halber Spanier bin.
Mhm. Falls die dann noch dabei sind, was ja meistens der Fall ist.
Ja, wenn dann beide weg sind, dann schaue ich wieder, orientiere ich mich neu. Also ich habe am Final, im Endspiel habe ich dann immer eine Mannschaft, für die ich fiebere. Mhm. Wenn es jetzt wie letztes Mal Italien gegen England ist, vor 3 Jahren, der letzte Euro, dann entscheide ich mich und sage, ich bin jetzt heute Italiener.
Warst du Italiener?
Ja, an dem Tag.
Mhm, ich auch. Wegen der Pizza mit Ananas.
Wegen der Pizza mit Ananas und wegen der italienischen Fußballkultur, die ja auch sehr faszinierend ist. Das gibt es ja auch. Es gibt ja so wie nationale Kulturen. Und die einen, die Italiener zum Beispiel, sie sind immer alles oder nichts. Tod oder Sieg. Manchmal qualifizieren sich gar nicht, werfen die Fernsehgeräte aus dem Fenster. Und dann kommen sie und werden Europameister. Das ist auch faszinierend.
Mhm. Das hat was von Europa.
Ja, es hat was von Europa und immer wieder, wenn sie tot gesagt, heißt es, der italienische Fußball sei tot, aber dann kommen sie wieder. Das ist hochinteressant.
Jetzt abgesehen von der lustigen Anekdote, dass wir hier alle verschiedene Herkünfte haben und uns trotzdem auch Schweizerinnen und Schweizer nennen. Oh ja, ich habe noch vergessen zu sagen, ich werde dann im entscheidenden Fall bei diesem Spiel Frankreich gegen Schweiz, war ich trotz meines französischen Vaters auch für die Schweiz. Ich weiß nicht, es war stärker als ich. Ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, warum das so ist überhaupt. Aber eben, jetzt das Anekdotische ist, dass wir das haben und wir haben darüber geredet und wie man sich so entscheidet. Aber das Konzept dieser Nationalmannschaft, ist das nicht auch ein bisschen überholt? Du hast vorhin gesagt, Fußballmannschaften, die sind so zusammengekauft, oder? Und das stimmt natürlich auch. Also die Fußballclubs, die wir haben, da sind ja die wenigsten von Bern oder Basel oder so. Aber bei den Nationalmannschaften sieht es ja auch sehr bunt aus inzwischen. Ich sage nicht, dass ich das schlecht finde, aber es würde mich einfach wundern, wie ihr das seht, weil Fußball und Integration ist wirklich ein wichtiges Thema. Gab es diese Dokumentation, ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, vom deutschen Fernsehen, wo die Leute gefragt wurden, ja, wie sie denn die deutsche Nationalmannschaft empfinden heutzutage. Und es waren ein bisschen erschreckende Umfrageresultate, weil irgendwie 21% haben sich mehr weiße Spieler gewünscht. Und andere haben ein großes Problem damit, dass der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Ilkay Gündogan heißt und ursprünglich aus der Türkei stammt. Ja.
Also ich finde das total sympathisch. Ich finde das fantastisch, dass dann die 21% sie Rassisten outen. In der Schweiz wäre das genauso, in anderen Ländern genauso. Die müssen sich outen, die müssen dann zeigen. Und mich freut's, dass es die ärgert.
Und es kommt auch immer darauf an, ob die Mannschaft siegt oder verliert. Also wenn die Schweiz zum Beispiel erfolgreich ist, dann spielt es auf einmal keine Rolle mehr, wer auf dem Platz ist. Aber wenn die Niederlagen kommen, dann ist auf einmal doch die Nationalität, die Herkunft, die Identifikation auf einmal ein großes Thema. Ist Murat Yakin der richtige Trainer? Wenn er siegt, ist er das. Und das kann man einfach als Argument reinwerfen, um ja zu sagen, ja, schlussendlich ist die Identifikation zu klein und dann fehlt etwas. Ist sehr einfach gestrickt, wie auch der Fußball manchmal.
Ja, aber alle zwei Jahre kommt diese Diskussion wieder empor, warum singen die Nationalhymne nicht? Und ich sehe da immer so ein Anzeichen für etwas, wo wir doch gedacht haben, das sei nicht eigentlich ja von gestern, von vorgestern oder vorvorgestern. Das haben wir doch überwunden, diese Phase. Und dennoch platzt es immer wieder hervor.
Es kommt auch, also ich meine, die Liebe zur Hymne, das ist etwas völlig Neues. Es gab es ja in der Schweiz nie, eine Liebe zur Hymne. Die Nationalhymne, schon als ich ein Kind war, wenn man die Nationalhymne sang auf dem Platz, am 1. August musste man Blätter verteilen, damit das alle ablesen konnten. Also es gab nie eine Liebe zur Hymne. Und jetzt plötzlich wird die verlangt, seit eben die Segundos Fußball spielen. Die müssen jetzt beweisen, dass sie die Hymne auswendig können.
Mhm. Ja, weil die anderen können sie ja auch nicht, oder?
Ja, klar.
Also, ähnlich wie bei der Einbürgerung, oder?
Ja, das ist
sie
genau.
Sie müssen mehr wissen, als wir wissen.
Genau. Also eigentlich, es gibt Länder, die Hymne singen, die immer eine Liebe zur Hymne hatten, und die Schweiz gehörte nie dazu.
Mhm. Mir ist auch aufgefallen, dass die Spanier zum Beispiel gar nie singen.
Weil es keinen Text gibt.
Nein.
Ja. Die spanische Nationalhymne hat keinen Text.
Nein, aber hier zeigt sich doch auch etwas, also andererseits müsste man sich ja auch fragen, warum Nationalmannschaften jetzt in allen westlichen Ländern langsam eben so aussehen. Also wenn man jetzt die Schweizer Aufstellung von heute vielleicht voraussehen möchte, haben wir nach Sommer, Freuler und Scher, die qualifizieren, Steffen, unser gemeinsamer Steffen, Bern und Basel, wäre noch so einer, aber der ist auf der Ersatzbank und bleibt vermutlich auch dort, aber 3 Stück aus 11. Die wirklich erkennbar Schweizer sind. Ah, Wittmer, 4. Haben wir noch vergessen.
Stimmt. Ja, aber das bildet die Schweiz doch eigentlich ganz gut ab. Also es ist ein Migrationsland, die Schweiz. Und genauso zeigt sich das in der Nationalmannschaft.
Finde ich auch. Und dann wissen wir ja gar nicht, ob nicht Freuler oder Wittmer oder Sommer noch eine spanische Großmutter hat. Das wissen wir ja auch nicht.
Ja, erstmal Ahnenforschung betreiben.
Ja, und wir beweisen ja an diesem Tisch auch, eben wie multikulturell wir sind. Ich glaube, da spielt auch viel Rassismus mit rein. Eben die Hautfarbe, die wir jetzt nicht abdecken, die dünklere, die spielt dann eine große Rolle. Aber wir sind ja auch alle irgendwie Migranten.
Ich finde ja interessant, dass man sich dessen auch bewusst ist und dass das auch eine Stärke ausmacht. Also die Schweiz ist ja schon viel länger, hat ja schon viel länger so ein Gesicht, also die Schweizer Fußballnationalmannschaft hat schon viel länger so ein Gesicht, als es zum Beispiel in Deutschland, oder? Das ist ja auch, und in Italien.
Ja, aber Frankreich war noch früher.
Eben, die hatten Kolonien und so.
Aber was natürlich auch interessant ist in diesem Zusammenhang, ist, es gibt immer wieder Idioten, die etwas nicht verstehen, also die keine langfristige Geschichtsbildung haben. Und dann sagen die, ich lese Leserbriefe wie, warum muss Yakin unser Nationaltrainer sein? Kann das kein richtiger Schweizer sein? Erstens, Yakin ist ein komplett richtiger Schweizer. Und zweitens, es gab schon in den 30er Jahren englische Nationaltrainer in der Schweiz oder österreichische Nationaltrainer in der Schweiz. Und das Wissen ist so klein, dass sie dann denken, Yakin sei der erste nicht 100% genetisch schweizerische Nationaltrainer, was überhaupt nicht zutrifft. Aber dann Ich meine, wenn man viel mit Rassisten redet, merkt man, wie wenig die wissen. Die wollen auch gar nichts wissen. Die wissen ja schon, glauben schon alles zu wissen. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, vertraue keinem, der 3 Bücher gelesen hat. Hm. Weil die 3 Bücher gelesen haben, die glauben alles zu wissen und wissen nichts. Mhm,
mh. Falls sie denn überhaupt 3 gelesen haben, müsste man dazu auch noch einwenden. Aber eben, also das, es ist so sehr an der Oberfläche, oder? An Jakin, der ist einfach erkennbar, der Nachnamen, der nicht aus der Schweiz stammt. Punkt.
Aber er macht beim Hochdeutschrennen die gleichen Fehler wie die Urschweizer mit den Relativpronomen und so. Also ganz genau gleich. Also Schweizerisch kann man gar nicht Hochdeutsch reden.
Und wo hat er das gelernt?
In der Schule, wahrscheinlich in Muttenz, in der Primarschule. Mhm. Ich sage immer, ich rede Hochdeutsch, als hätte ich in Langenthal Hochdeutsch gelernt, was auch zutrifft.
Mhm. Also der Konjunktiv stimmt eigentlich gar nicht, den braucht man da gar nicht, genau. In dem Fall. Nee, aber interessant war ja auch dieses, was Gini gerade gesagt hat, weil es gibt so einen Satz von Mesut Özil, der war mit Deutschland Weltmeister 2014. Das war so die erste Generation, wo man es wirklich ganz stark gemerkt hat, auch Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und der hat dann gesagt, wir sind nur Deutsche, wenn wir gewinnen. Wenn wir verlieren, sind wir Immigranten.
Es ist ja auch immer politisch am Schluss. Also eben, wenn die Diskussion aufkommt, wird es politisch. Auf welche Seite ist Özil? Hat er Verbindungen mit seinem Herkunftsland? Kann heikel werden, sobald er etwas sagt. Deshalb sage ich ja, es ist nicht schlecht, wenn Sie irgend so einen vorgefertigten Satz haben und sich nicht auf die Äste auslassen, dass sie politisch werden. Hm.
Also man hat ja dem Mesut Özil danach auch einen Strick draus gedreht, dass er auf dem Foto aufgetaucht ist mit Erdogan. Hm. Im Übrigen war er nicht der Einzige. Da gab es nämlich noch den Kapitän der heutigen Nationalmannschaft von Deutschland, der hat nämlich auch so ein Foto gemacht. Ja. Ja, nun, also, aber das mit der Völkervereinigung, zum Schluss möchte ich doch nochmal darauf zu sprechen kommen, weil hier irgendwie mit Fußball und dieser Art von Parteiergreifung für Clubmannschaften und für Nationalteams ist man noch schon so sehr ausschließend auf eine Art, oder? Und man ist immer gegen die anderen. Und dennoch soll es was Völkerfeindes haben. Und ich frage mich manchmal, ob das wirklich stimmt. Man hat bei den Franzosen 1998, wie sie Weltmeister wurden, davon geredet. Nordafrikaner, Afrikaner und weiße Bleu Blanc Bleu. Die sind alle in der gleichen Mannschaft und die können was zusammenreichen. Der Effekt hat ungefähr noch 2 Monate angehalten und dann war es wieder vorbei.
Ja, man darf es, glaube ich, nicht überinterpretieren. Am Schluss ist es doch einfach Fußball. Und auch wenn es ein Weltgeschäft ist mit Milliarden Umsatz, ist es doch immer nur Fußball. Und wenn ein Fußballer mit Erdogan auf ein Foto geht, da darf man auch das Statement nicht überinterpretieren. Das ist Erdogan, der das Foto machen wollte, nicht Özil. Und dass Özil vielleicht nicht so lange zur Schule gehen konnte, weil er Fußball spielen musste, darf man ihm auch nicht vorwerfen. Also ich denke, dass man das nicht überinterpretieren soll, aber auch nicht verherrlichen. Natürlich gibt es keine Völkerverbundenheit an so einer WM. Es gibt vielleicht vereinzelt, als hier in die Euro in Bern war und die Holländer über die Brücke gingen, haben sie sich gefreut und waren völkerverbindend, haben auch ihre Spiele in Bern gewonnen. Alles gut, aber man darf es nicht überbewerten.
Hm. Also es gab ein wunderschönes Symbol dafür, gerade mit den Holländern in Bern, wie sie da gefeiert haben. Ich war mal über den Hausdächern irgendwo in der Altstadt und dann lag irgendwo auf dem anderen Dach drüben ein Ball, ein Oranger. Und die Europameisterschaft war schon ungefähr 7 Jahre vorbei und der Ball war in so einer Position, dass man ihn nicht runterholen konnte, was doch auch etwas sagt. Ich weiß nicht genau, was es ausdrückt, aber es gefällt mir auf jeden Fall trotzdem sehr gut. Noch das Stichwort Geschäft beim Fußball. Das ist ja wirklich wie ein Symbol des Kapitalismus schlechthin.
Ja. Ja, also das, was ich vorhin schon gesagt habe mit dem Clubfußball, was gerade auch in Saudi-Arabien zum Beispiel passiert, die sich gerade für 250 Millionen Ronaldo gekauft haben. Und da stehen Mannschaften auf dem Platz, die überhaupt keine, also die Qualitäten sind so krass unterschiedlich deswegen. Mhm. Und für mich ist das wie so ein Schaufußball, den die da machen. Also für mich hat das wirklich gar nichts mehr mit diesem Sport zu tun. Hm.
Wie die Harlem Globetrotters im Basketball. So eine Schaumannschaft, die irgendwie nur Tricks gezeigt hat, aber kein Spiel.
Ja, und die Leute kommen auch nicht mehr, um das Spiel zu sehen, sondern die kommen, um Ronaldo zu sehen. Hm.
Genau, deshalb würde ich auch nie ein Spiel der saudischen Liga schauen, weil ich überhaupt keinen Bezug habe zu 99% von dem, was dort abgeht. Mhm.
Und was machen denn unsere Lieblingsspieler dort? Also eben Ronaldo ist auch dort. Was macht er dort? Noch mehr Geld verdienen.
Ja.
vom Kapitalismus sind wir ausgegangen.
Das sieht man ja auch beim PSG. Also die Franzosen identifizieren sich überhaupt nicht mit dem PSG. Also da ist etwas verloren gegangen.
Es ist einfach eine zusammengekaufte Mannschaft.
Also der Ronaldo würde wahrscheinlich sagen, er sei nach Saudi-Arabien, weil ihn das kulturell interessiert. Oder die Pflanzenwelt in der Wüste oder irgendetwas. Aber natürlich, es gibt nur einen Grund, warum man dorthin geht.
Ja. Und Lionel Messi lässt sich ja sogar als Werber für Saudi-Arabien bezahlen. Spielt in Amerika, aber ist trotzdem so Tourismusbeauftragter für 20 Millionen.
Das ist einfach Big Business, das bleibt es. Und deshalb vergesse ich das manchmal und finde auch, es ist einfach Fußball, ich möchte Spaß haben. Aber wenn man nachdenkt, dann kann man sich schon ärgern. Also.
Aber wenn man es nicht aushält, diese Spannung, diese Spannung zwischen, ich bin Real Madrid-Fan und die haben ein T-Shirt, das heißt, fliegt mit den Emirates-Ding. Wenn man diese Spannung nicht aushält, dann muss man einfach nur noch FC Olten und FC Weißenstein und FC Wille schauen. Das ist so.
Man handelt sich dafür etwas ein, was nicht unbedingt hochklassiger Fußball ist.
Ja, wobei, wenn man richtig Fan ist, es ist ja trotzdem spannend. Es ist nicht hochklassig, aber spannend, weil da wieder zwei ähnlich gute Teams gegeneinander kämpfen meistens. Also die Ballannahmen sind nicht die gleichen, aber das Herzblut, das da reingeht, ist fast das gleiche.
Also gut. Einigen wir uns darauf, es ist ein Riesengeschäft, egal wo wir hingucken, egal ob bei den Clubmannschaften wie bei den Nationalmannschaften, muss man ertragen, ist halt so, wenn man Fußball mag, guckt man trotzdem hin. Ich wollte nur noch sagen, diese Dokumentation, diese Filmdokumentation vom deutschen Fernsehen, die hieß Einigkeit und Recht und Vielfalt. Es ist ein junger Deutscher mit afrikanischen Wurzeln, der durch die Sendung führt. Und da gab es ein Stichwort, das ich ganz interessant fand und vielleicht fasst das alles zusammen. Irgendwann mal haben die Deutschen gemerkt, dass ihre Nationalmannschaft eine Internationalmannschaft wurde. Herzlichen Dank für das Gespräch auf alle Fälle. Gini Bermond, Milva Stark und Pedro Lenz. Mein Name ist Erik Fakon.